Wie läuft der Tag, Liebling?
Hallo, Anke Engelke.
Hallo, Christian Thees.
So, guten Tag. Erzähl mal, was hast du schon Schönes gehört oder gelesen?
Was denn? Wir sprachen doch neulich über den Song von Prince, Nothing Compares to You, den eigentlich die meisten nur als Version von Sinead O'Connor kennen. Ne?
Ja, genau, weiß ich noch.
Weil das meine erste Zeile ist in einem Lied. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Ne? Also es ist 7 Stunden und 15 Tage her, seit du die Liebe mir genommen hast. So.
Ja.
Und ich rätselte darum, wie der Song entstanden ist. Und obwohl ich mich als Prince-Fan bezeichne, wusste ich nicht, wie es zu dem Song gekommen ist, kannte die Entstehungsgeschichte nicht. Da habe ich mich kurz ein bisschen geschämt, denn Melanie aus Hamburg hat mir geschrieben und hat gesagt, wie es zu dem Song gekommen ist. Und
das klingt ja wie
ein klassischer Liebessong, oder?
Du bist eigentlich weggegangen, schon, natürlich, ja,
und ich ich bin zum Arzt gegangen, der hat gesagt, ich soll ein bisschen Spaß haben, ich soll ausgehen und es ist auch wirklich so, ich kann jetzt mit jedem ausgehen, mit dem ich ausgehen will und ich kann meine Zeit so verbringen, wie ich das will, aber
hey, nichts, sie ist positiv.
Ja, nichts ist zu vergleichen mit dir, also ohne dich ist alles nichts. So, dann denkt man natürlich, es ist ein Liebeslied, oder?
Absolut.
Jetzt kommt die Geschichte dazu. Melanie aus Hamburg hat mir einen ganz tollen Podcast empfohlen, in dem es immer nur um Liebe geht. Es ist ein amerikanischer Podcast und der heißt This is Love. Und da erzählen Menschen, nicht Prominente, ganz angenehm, erzählen Menschen Geschichten über die Liebe. Und es gibt einen Podcast, der schon ein paar Jahre alt ist. Und da geht es um die Geschichte von dem Lied Nothing Compares to You. Susan Rogers war eine Toningenieurin bei Prince für viele Jahre und war eigentlich immer an seiner Seite. In den ganz frühen Jahren, in den 80er Jahren, hat also mitbekommen, was für eine Arbeitsmaschine Prince war, dass der ständig im Studio war, ständig auf der Probebühne war, immer wieder geprobt hat, alleine, mit Band, immer komponiert hat, hat immer mit den Texten angefangen und hat erst dann die Musik dazu gebaut.
I'm a work machine. Yeah, I'm a work machine.
Genau. Und ein sehr zurückgezogener Mensch auf der einen Seite, Prince, auf der anderen Seite ein Mann mit ganz großem Sinn für Familie und für Team. Und diese Susan Rogers, die ihn begleitete, also an den Reglern saß für viele Jahre für ihn, hat erzählt in diesem Podcast von der Assistentin von Prince, Sandy Scipioni, die alles für ihn getan hat, die also geguckt hat, dass genug Essen da war, dass mit seinen Klamotten alles stimmte, die so alles für ihn getan hat, was man so nicht hinkriegt, wenn man ein großer Künstler ist, wie Prince das war. Und die war immer an seiner Seite, aber das war keine Liebesbeziehung. Er hatte zu der Zeit eine Liebesbeziehung zu Susanne Melvoin, das war die Schwester von Wendy, der Gitarristin von Prince. Und eines Tages starb der Vater von dieser Assistentin Sandy Scipioni und sie musste zu seiner Beerdigung reisen, musste zu ihrer Familie. Und Prince hat das wahrgenommen, hat aber nicht weiter ein großes Aufhebens drum gemacht, hat aber so nach ein paar Tagen schon angefangen, so ein bisschen unruhig zu werden, weil er nicht so richtig lebensfähig war ohne diese Sandy Scipioni. Und dann hat er sich irgendwann zurückgezogen. Und das hat die Susan Rogers, seine Technikerin, hat das mitbekommen, dass er sich zurückgezogen hat. Dann hat er diesen Text geschrieben. Und sie hat mitbekommen, wie er dann, als der Text fertig war, innerhalb weniger Stunden die Musik dazu gebaut hat, mehr oder weniger. Und das auch aufgenommen hat. Und diese Aufnahme, es gibt so eine einzigartige Aufnahme, die jetzt erst nach seinem Tod auch veröffentlicht wurde. Die ist ganz spröde und ganz simpel, ganz einfach. Es gab dann aber auch noch andere, größere Versionen, aber richtig bekannt wurde Nothing Compares to You ja nur durch Sinead O'Connor. Nee. Also ist das nicht ein Lied für jemanden, der mit dem man eine Liebesbeziehung hatte, sondern für jemanden, den man sehr vermisst. Und das fand sie so einzigartig und deswegen ist diese Geschichte auch in dem Podcast This is Love gelandet, weil das für Prince ganz wichtig war, diesen Menschen auch zu zeigen, wie viel sie ihm bedeutet haben. Nicht mit vielen Worten, sondern nur durch dadurch, wie er sich ihnen gegenüber verhielt. Und es gibt eine Zeile, all the flowers that you planted, Mama in your backyard. Das ist so typisch, dass er solche Bilder benutzt, die Blumen, die du gesät hast, alles, was hier blüht, das ist alles von dir. Und ohne dich kriege ich hier nichts hin. Also es geht in dem Lied viel, viel mehr um ein freundschaftliches Gefühl als um Liebe.
Guck mal.
Wusste ich alles nicht.
Nein, ich auch nicht.
Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
Sag mal, wenn einer so alles an sich rafft und nichts teilen will, ja. An wen musst du da denken als allererstes?
Wenn einer alles an sich rafft
ja, und nichts teilen will. Okay, du kannst. Hör mal, ich muss sofort denken an Heiner. Sagt dir Heiner irgendwas?
Heiner,
das war eine deutsche Figur aus der Sesamstraße damals. Das war so ein Junge.
Der Name super für eine Figur, oder?
Der nichts teilen wollte. Und mich ärgert, dass kaum einer den heutzutage noch kennt. Es gibt nicht mal die kleinen Heiner-Filme aus der Sesamstraße, 70er Jahre, auf YouTube. Nicht mal das. Heiner war der, der so lauter Asterix-Hefte zwischlatte. Der hatte alle Asterix-Hefte. Die hat er so gestapelt, dass er sich draufgesetzt hat. Und wenn seine Freunde da waren, dann durfte keiner das lesen. Oder Heiner hat, heutzutage sagt man Schokoküsse, damals hat man es noch anders genannt.
Ja.
Und der hatte zum Beispiel einen ganzen LKW voller Schokoküsse, die fuhren vor sein Haus und dann hat er Geburtstagsparty gefeiert. Aber niemand anders durfte irgendeinen Schokokuss essen. Und das war so der Junge, der niemals etwas abgeben wollte. Du kennst den auch nicht.
Nein.
Weißt du was? Vielleicht hast du damals nicht in Deutschland gelebt zu der Zeit. Kann das sein?
Ich hab nicht lange im
Kanada,
Ausland
gelebt.
Nee. Nicht. Aber sag mal bitte, Heiner, das ist ein so deutscher Name.
Gab es den nur in der
deutschen Sesamstraße?
Absolut.
Ah, okay.
Damals war es ja so, dass die Sesamstraße aus Amerika kam. Du kennst noch, das spielte doch richtig in so einer amerikanischen Straße mit Bob und ich glaube
Nancy. Das ist die Sesame Street, natürlich.
Bob und Nancy oder wie hießen sie alle noch?
Ja.
Und genau. Und zwischendurch gab es aber, es wurde synchronisiert. Es waren also die amerikanischen Schauspieler.
Hey Bob, schön dich zu sehen.
Genau, die wurden synchronisiert und zwischendurch gab es aber mal den ein oder anderen deutschen Einspielfilm auch.
Ja.
Speziell für Deutschland. Und einer davon war Heiner. Und du kennst ihn auch nicht mehr. Der Junge, der nie was abgeben wollte. Ganz ein LKW voller Schokoküsse.
Ich war zu Gast in der deutschen Sesamstraße und habe da mehrere verschiedene Rollen gespielt. Und da waren auch Figuren, die es nicht im Amerikanischen gibt. Es waren natürlich auch immer Einspieler in der deutschen Sesamstraße, die übernommen wurden von der amerikanischen Sesamstraße, aber wurde ja irgendwann auch komplett selbst hergestellt, ne, mit eigenen Figuren.
Absolut, das kam dann ja später.
Ja.
Und dann habe ich noch so ein paar andere deutschsprachige Figuren einmal mal nachgeschaut, die es gab, und ich kann mich an keine von denen erinnern. Baby Lena. Das war eigentlich
was?
Ja.
Nie gehört.
Buh. Straßenmäuse, Feli Filou. Das sind angeblich weitere Figuren in der deutschsprachigen Produktion. Ja. Auf jeden Fall war es ja so, dass er am Anfang...
Ich hatte mit der kleinen Schnecke zu tun, die fand ich äußerst goldig.
Das kenne ich ja alles nicht mehr, das kam ja alles später. Da war ich schon aus dem Sesamstraßenalter raus.
Ja.
Damals auf jeden Fall lief zunächst mal diese amerikanische synchronisierte Version mit ein paar deutschen Einspielern. Nur der Bayerische Rundfunk, der hat sich damals geweigert. Und deshalb gab es die bei anderen Anstalten im ersten Programm, ja auch zweimal am Tag, morgens und abends. Aber der Bayerische Rundfunk hat sich geweigert, das zu machen. Die wollten es nicht. Und es gab dann Regelungen in der ARD, dass sie das aber durch eine Eigenproduktion dann ersetzen müssen. Und dann haben sie eine andere Kindersendung, die Spielschule, weiterentwickelt, nur weil sie die Sesamstraße nicht senden wollten. Und daraus wurde das feuerrote Spielmobil. Und das kennst du doch noch, oder?
Das kenne ich noch.
Ja.
Das habe ich nicht oft geschaut, aber das sagt mir was.
Ja. Also 3 Jahre lang gab es die amerikanische Version.
Ich war mehr Rappelkiste.
Rappelkiste.
Ratz und Rübe.
Ja, Ratz und Rübe, auch gut. Also 3 Jahre gab es diese amerikanische synchronisierte Version.
Okay.
Dann haben sie aber diese amerikanische Rahmenhandlung, ja, Herr Bob und so, die da in der Straße waren, nicht mehr gezeigt, weil vor allem der Oscar in der Mülltonne vehemente Proteste von Eltern hervorrief. Kannst du dir das vorstellen? Ich weiß nicht, weil Oscar, der Typ, der Müll verherrlicht, das fanden viele Eltern damals unmöglich. Und deswegen gab es diese amerikanische Rahmenhandlung nicht mehr. Und Oscar tauchte wahrscheinlich nur noch so als Einspieler später mal auf. Aber er war nicht mehr Teil dieser amerikanischen Handlung.
Okay.
Wegen Oscar.
Warum? Weil sie dachten, jetzt gehen unsere... Vielleicht sind manche Eltern dann ein bisschen hyperallergisch und denken, jetzt macht mein Kind das nach. Das denke ich aber der Sendung mit dem Elefanten ständig. Wenn wir die machen, wenn wir das aufzeichnen, denke ich ständig, gleich fliegt die Tür auf und das Jugendamt kommt rein und sagt, lassen Sie das mit dem Wände bemalen oder so. Oder hören Sie sofort auf, Kindern Kaffee zu empfehlen.
Hilfe, unser Kind sammelt Müll.
Ja, kann ja sein, dass man dass dann Eltern befürchtet haben, die Kinder würden in Mülltonnen leben wollen.
Später wurde ja sogar Müll, also zusammengestellter Müll von Oskar auf einer Webseite, für einen guten Zweck auch verkauft.
Ist doch spitze.
Ja, und da gab es ein Interview anlässlich dieser Aktion. Und dann hieß es ja, herzlich willkommen, Oskar aus der Mülltonne. Und dann sagt er, ich freue mich nicht, hier zu sein. Keine weiteren Fragen, dieses Interview ist vorbei.
Das ist doch herrlich. Aber der war ja so muffelig.
Ich weiß gar nicht, wie der gesprochen hat.
Das weiß ich auch nicht mehr, aber ich fand dieses Grün auch, das Grün von der Figur so dermaßen abgerotzt. Ich fand das ja eigentlich ganz sympathisch. Man roch ja immer tatsächlich irgendwas, das haben die gut hingekriegt. Man hat ja immer den Eindruck gehabt, es riecht so ein bisschen nach alter Banane, nach alter Banane und nach Socke. Aber mich hätte ja gefreut, wenn die Eltern protestiert hätten und gesagt hätten, wir wollen den Oscar nicht mehr haben aus der Mülltonne, weil wir unseren Kindern die Mülltrennung beibringen und wir den Eindruck haben, so eine Figur ist obsolet, denn dadurch, dass wir jetzt 5 verschiedene Mülltonnen haben und den Müll trennen, gibt es so gut wie gar keinen Grund mehr, sich darüber zu amüsieren. Weißt du, wenn das die Begründung gewesen wäre. Ja. Ich bin ja jedes Mal selber froh, wenn ich merke, Alter, meine Mülltonne ist ja komplett leer. Also dadurch, dass man auch versucht, Müll zu vermeiden und man so alert geworden ist, ist ja herrlich. Das könnte ich mir als einzige Begründung vorstellen. Alles andere.
Ja. Aber die Mülltrennung war damals noch nicht mal erfunden.
Ja, klar.
In den 70ern, ich bitte dich. Ja, klar. Aber hör mal, dass auch du den Heiner nicht kennst, das gibt's doch wohl nicht.
Heiner?
Der Junge, der niemals etwas abgeben wollte.
Ich kenne nur Hein Blöd.
Und ich weiß nicht, was die dritte Folge war. Ich glaube, es gab 3 verschiedene Heiner-Filme und die wurden auch immer mal wiederholt. Also die kamen auch immer wieder.
Alter,
die gleichen Filme.
Denkst du dir das gerade aus?
Nein, das eine war das mit den Schokoküssen, die damals noch anders hießen. Und das andere waren die Asterix-Hefte. Und dann gab es aber auch noch was Drittes. Und das weiß ich nicht mehr.
Asterix-Hefte, das würde ja...
Asterix-Hefte.
Galt das nicht als Werbung für ein Produkt?
Nein.
Das
ist Kultur. Hör mal, der hatte die gestapelt. Die Asterix-Hefte, dass er sich raufsetzen konnte. Und niemand hat er lesen lassen. Nur er selber hat die gelesen. War eine Figur. Ich bin total frustriert, dass es das nicht mal auf YouTube gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es alles. Nicht mal das. Vielleicht ja bis nächste Woche Dienstag. Würde mich freuen, wenn irgendeiner das reinstellen könnte. Ich weiß nicht, ob es damals schon VHS-Rekorder gab. 1973, ich glaube nicht. Stimmt.
1973?
Mhm.
Also ich habe ja...
Also 73 bis 76, so war das.
Ich habe Videokassetten aus der Zeit, auf denen Auftritte aufgezeichnet sind.
Gut.
Von unserem Kinderchor, die Sonntagskinder. Also
dann gab es das.
Ja.
Dann würde ich mich freuen, wenn bis Dienstag irgendjemand das in YouTube mal reinstellen könnte. Ich will nämlich all meinen Freunden, will ich endlich mal Heiner zeigen. Ich bin ständig der Heiner erwähnt und keiner kennt den.
Wie sah der aus nochmal?
Weiß ich nicht, wie so ein deutscher Junge halt aussah. Anfang der 70er Jahre oder Mitte der 70er Jahre. Weißt du, Haare ein bisschen über die Ohren wahrscheinlich, irgendein Hemd.
Das war keine Puppe, das war ein echter.
Keine Puppe, es war ein Realfilm, wie es hier
echter,
heißt.
Ein echter, und das genau, war ein echter
Deutscher,
Junge, der Text gelernt hat und gesagt hat.
Nee, glaube, der musste, glaube ich, nichts sagen. Das war nur der Sprecher, der das alles erzählt hat.
Der
Heiner hat 30 Sesamstraßenhefte. Wenn seine Freunde kommen, lässt er niemanden lesen. Heiner will nicht teilen. So hieß es dann. So ungefähr. So habe ich es in Erinnerung.
Komm,
warte, bitte, gib mir endlich einen diesen Heiner-Film.
Warte, selbst wenn jemand das auf Videokassette hat, wie kriegst du das dann umgedödelt auf?
Digitalisieren. Manche können das. Wirklich, das kann man digitalisieren. Durch so ein Kabel
im
PC einspielen lassen.
Ich traue mich ja nicht, meine Videokassetten digitalisieren zu lassen, weil da der blanke Horror drauf ist. Wenn das jemand anders sieht, dann kommt der mit mir in die Musikhölle.
Oh ja, ich digitalisiere die mal, wenn ich nächstes Mal
und in die Moderationshölle, meine ganzen Ferienprogramme, Kladderadatsch.
Ja, die gibt's ja.
Alles aufgezeichnet.
Das Ferienprogramm gibt's ja, en masse, auf YouTube.
Ich habe mir auch schon jemand gesagt.
War allerdings ein bisschen später auch, aber so Mitte 70er Jahre.
Warst du mal, wie oft warst du in den 70ern und 80ern im Fernsehen zu sehen?
Null.
Erst später, als du dann auch moderiert hast, ne?
Ja, null. Ja, in den 70ern, entschuldige bitte, da war ich gerade mal.
Ja, kann doch sein, dass du irgendwann mal da interviewt wurdest und da kam irgendwie so ein Reporter und hat dir ein Mikrofon in die Nase gesteckt und du hast gesagt, nee, ich finde das blöd, hier warst du in der Straße, komm, man kann Fußball spielen.
Nee, war keiner da. War keiner da. Gab's nicht.
Wir dürfen nicht in die Mülltonne, weil die Eltern gesagt haben, die Mülltonne stinkt.
Aber echt. Ich frage mich, was sie bei Krümelmonster gemacht haben. Gab es da auch Proteste? Seit Krümelmonster stopft mein Kind ständig Kekse in den Mund, ohne zu schlucken.
Naja,
kann ja auch sein.
Natürlich.
Aber später vielleicht erst.
Also wie offenbar radikal, die da auch schon gedacht haben, das waren ja echte Freaks da bei der Sesamstraße. Die ganze Muppets-Crew, das war ja alles total anarchistisch.
Das ist doch kein Wunder, dass der Bayerische Rundfunk sich geweigert hat, damals die Sesamstraße zu machen. Das ist doch kein Wunder.
Da kann man Sachen wegschmeißen, das will man nicht gut. Und Kekse so einfach verkrümeln, das will man auch nicht gut.
Nicht im Freistaat. Nicht im Freistaat.
Bei uns. Hören Sie auf mit den Keksen da, mit dem Keksquatsch. Die werden gegessen und fertig.
Ja, so, wir hören uns exklusiv am Dienstag wieder. Dann auch wieder exklusiv als Podcast.
Bis dann, Samson.
Bis dann, Tiffy.